Es kommt manchmal vor, aber nicht zu häufig, dass es bereits vor einer Predigt einige Reaktionen zur Predigt gibt und zum Predigtthema. Normalerweise passiert das hinterher, aber dies ist einer der Gottesdienste, wo es dazugehörte, dass vorher schon einige Leute eine Reaktion losgelassen haben. Das Thema heißt ja Gender, wie du Geschlechter feierst. Und da haben gesagt, wie Gender, was soll das denn im Gottesdienst? Oder was willst du denn dazu sagen? Kann man dazu überhaupt irgendetwas sagen? Du hast Julia ja schon bereits richtig angemerkt, dass wir in einer Ethikreihe sind. Und Ethik beschäftigt sich mit den praktischen Fragen, mit den praktischen Konsequenzen des Glaubens. Und das ist bedeutsam, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Im Neuen Testament sieht man das an vielen Stellen. Erst wird sozusagen das Evangelium erklärt. Und dann in den Schlussteilen der Briefe zum Beispiel wird gesagt, was das denn praktisch bedeutet. Sehr wichtige, sehr zentrale Fragen. Und manche dieser Fragen stellen sich eigentlich nur in und durch unsere Zeit. Da kann ich nicht einfach in der Bibel nachschlagen, weil das neuartige Fragestellungen sind. Aber ich muss trotzdem als Christ eine Lösung dafür finden. Also wenn ich zum Beispiel über die Frage von Empfängnisverhütung nachdenke, mögen manche von euch sagen, du, da redet vorne der Falsche, die meine Familiensituation kennen. Aber trotzdem muss man ja in dieser Frage irgendwie eine Entscheidung treffen als Paar, als Ehepaar, wenn man zusammenlebt. Wie machen wir das eigentlich? So, was ist richtig, was ist möglicherweise nicht richtig und so weiter. Oder ein aktuelles Beispiel, was uns sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen und Monaten, Organspende. Was geht nicht, unter welchen Bedingungen und so weiter. Ihr habt die Diskussion im Politischen vielleicht mitverfolgt. Vor wenigen Jahren ging es um die Präimplantationsdiagnostik. Also die Frage, was heute mit medizinischen Möglichkeiten alles möglich ist, aber ist das alles erlaubt? Viele andere Fragen, die wir uns stellen, wenn wir über Ethik nachdenken. Darf man das Beatmungsgerät der Koma-Patientin abschalten? Oder ab welchem Geburtsgewicht ist es nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll, ein Kind am Leben zu erhalten? Inwieweit sind Tierversuche ethisch vertretbar? Und es bilden sich dann Ethikkommissionen und Ethikinstitute, weil auch Politikerinnen und Politiker spüren, da sind Fragen, die nicht nur sozusagen mit dem beantwortet sind, was alles möglich ist, sondern was ist denn auch sinnvoll, was dient dem Leben und was vielleicht auch nicht. Unsere Welt ist irgendwie komplexer geworden, auch durch die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Fragen sind komplizierter geworden und die Lösung nicht immer einfacher. Aber wenn wir über Ethik nachdenken, dann müssen wir in den Praxisbezug rein. Ich habe mal gelesen, Ethik ohne Praxisbezug ist wie Stricken ohne Wolle. Also wer immer von euch da Ahnung hat, man braucht Praxis. Darüber nur theoretisch zu philosophieren, bringt ganz wenig. Also wo ist bei diesem Thema der Praxisbezug? Gender, wie du Geschlechter feierst. Noch eine Vorbemerkung vor dem Praxisbezug. Vermutlich habt ihr alle schon den Begriff Gender Mainstreaming wahrgenommen. Und die einen sagen, es ist eine Definition, die man findet, das ist eine langfristige Strategie zur Förderung der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Oder Gender Mainstreaming bedeutet, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen, um so die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Hört sich gar nicht so tragisch an. Manche wissen aber, dass das ein sehr ideologisiertes Konzept von anderer Seite ist. Und meinen, wenn Sie Gender Mainstreaming hören, eher eine aus dem Ruder gelaufene Ideologie. Kritiker behaupten, Gender zerstört Familien, Gender macht unfrei, Gender schreibt Denken und Handeln vor, Gender zwingt Menschen eine neue Sprache und eine neue Schrift auf. Und das kann ich jetzt im Einzelnen alles gar nicht darstellen, aber ihr habt das eine oder andere da vielleicht schon mitgekriegt. Der englische Begriff Gender beschreibt zunächst, so wird gesagt, das soziale Geschlecht eines Menschen, so sagt es die Bundeszentrale für politische Bildung. Und da sage ich, das soziale Geschlecht eines Menschen, was ist denn da gemeint? Und die Diskussion schaukelt sich hoch und die einen reden dann von einer Anti-Gender-Front, die wir bilden müssen und reden von Absurdistan und Unsinn in Vollendung, wenn es zu Gender-Fragen kommt. Aber wir wollen fragen, was bedeutet das eigentlich, dieses ganze große Thema, was uns umgibt? Und ich will Praxisbezug einige wenige Themen oder einige wenige Situationen aufgreifen, sehr willkürlich und zufällig, wenn man so will, wo mir dieses Gender oder Gender Mainstreaming begegnet ist. Einige wissen von euch, dass meine Frau und ich in den letzten paar Jahren zweimal im Iran Urlaub gemacht haben. Wir haben ja viele Freunde aus dem Iran kennengelernt und dachten, wir wollen das Land der Menschen mal kennenlernen. Und wir haben alle ein bestimmtes Bild von dem Iran und wir waren in Teheran und haben gesagt, wir wollen einmal die Nationalbibliothek besuchen und sehen, was dort auch vielleicht an internationaler Literatur ist. Und dieses Bild ist aufgenommen in der Nationalbibliothek oder außen an der Nationalbibliothek in Teheran. Ein Seminar über Gender Mainstreaming. So weiß ich nicht, was ihr ein Bild vom Iran habt. Also ich hätte als allerletztes erwartet, dass in einem Land, wo Frauen massiv unterdrückt werden, wo Frauen Rechte vorenthalten werden, ein Seminar über Gender Mainstreaming angeboten wird. Zweite Begegnung, die ich mit dem Thema Gender Mainstreaming hatte, ganz anders. Hier am Ende der Ulanstraße im Übergang zum Klötschen soll der bisherige Bebauungsplan aufgehoben werden und ein neuer Bebauungsplan entstehen, weil das, was man mal in den 70er, 80er Jahren da gemacht hat, das trägt irgendwie nicht und es soll ein neuer Bebauungsplan entstehen. Und darauf sind wir aufmerksam geworden und haben gesagt, na, wir sind hier als CGM in der Ulanstraße und da hinten soll ein neuer Bebauungsplan entstehen. Kümmern wir uns noch mal darum, was ist denn da eigentlich geplant? Und da kann man ein PDF auf der städtischen Homepage finden und in diesem PDF kann man lesen. Und dann kommt man zu Punkt 5.4 in der Frage eines neuen Bebauungsplans zwischen Ulanstraße und Klötschen. Und 5.4 ist Gender Mainstreaming. Ich dachte, hä? Bebauungsplan, Gender Mainstreaming, da steht, Gender Mainstreaming ist die Verbesserung, Entwicklung und Auswertung der Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass alle an politischer Gestaltung Beteiligten den Blickwinkel der Gleichheit zwischen Frauen und Männern, Jungen und Alten, Migranten und Nichtmigranten und so weiter in allen Bereichen und auf allen Ebenen betrachten. Die Teilaufhebung des Bebauungsplans wirkt sich unter anderem geschlechtsneutral aus. Die Chancengleichheit ist somit gegeben. Dass das da steht, hat mit dem 23. Juni 1999 mit einem Beschluss im Bundeskabinett zu tun, wo man nämlich gesagt hat, vor mittlerweile fast 21 Jahren, in allen Bereichen des politischen Handelns soll sozusagen das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit als durchgängiges Leitprinzip des Regierungshandelns anerkannt werden. Hat wahrscheinlich keiner von uns damals so mitgekriegt, ist aber so. Und weil damals vor 21 Jahren das in Berlin so beschlossen worden ist, deswegen steht heute unter 5.4 etwas zum Thema Gender Mainstreaming bei der Veränderung des Bebauungsplans. Dritte Begegnung, die habt ihr alle mehr oder minder wahrscheinlich gehabt oder habt das mitbekommen, dass es nämlich in Deutschland nicht nur Mann und Frau gibt, wenn du einen Ausweis beantragst, sondern es gibt sozusagen divers, ein drittes Geschlecht, wenn man so will. Man kann ein X dahin machen. Personen mit dem Geschlechtseintrag divers bilden seit Ende 2018 im deutschen Recht eine eigene Geschlechtskategorie, die gesetzlich so umschrieben wird, dass diese Personen, Zitat, weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet sind. Divers geschlechtliche Menschen können dann ein X als Geschlechtsangabe zum Beispiel im Reisepass erhalten. In Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt im Jahr ungefähr 150 intergeschlechtliche Babys, das ist ungefähr eins von 5.000, geboren. Und die Ärzte können sie anhand ihrer äußeren Geschlechtsmerkmale oder ihres Genoms, ihres Erbguts, weder eindeutig als Junge noch als Mädchen zuordnen. Die Eltern können dann nach der Geburt entscheiden, welches Geschlecht sie im Geburtsregister eintragen lassen. So war es früher. Und jetzt kann man eben divers eintragen, ein drittes Geschlecht. Einige Arbeitgeber inserieren mittlerweile auch in Stellenangeboten W für weblich, weiblich, M für männlich und D für divers. Ist das gut? Es war keine politische Entscheidung, dass das in Deutschland Recht geworden ist, sondern das musste auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ging das ganze Ding zurück. Im November 2017 haben die Richter des Bundesverfassungsgerichts festgestellt, dass es eben neben dem Personenstand männlich und weiblich ein drittes Geschlecht geben müsse. So, ich würde sagen, das ist ein legitimes Anliegen auf der einen Seite, dass diese kleine Minderheit von Menschen, 0,00 was weiß ich Prozent, keine Ausgrenzung und Unverständnis erleben, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war. Und es ist zu begrüßen, dass sozusagen über ihre speziellen Anliegen irgendwie gesprochen wird. Die andere Frage ist, ob man deswegen ein drittes Geschlecht eintragen muss. Da kann man sich ja auch ganz anderer Meinung sein. Aber das betrifft uns irgendwie alle. Wenn ihr irgendwo mit Behörden zu tun habt, werdet ihr diese dritte Geschlechtseintragung in den Vordrucken immer wieder sehen. Der nächste Bereich, wo uns das begegnet, ist in den Richtlinien für Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen in den Schulen. Ich zitiere aus dieser Schrift, wo ihr das Cover seht: In der Sexualwissenschaft besteht Konsens darüber, dass sich menschliche Sexualität auf vielfältige Weise ausdrücken kann. Demnach sind Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität Ausdrucksformen von Sexualität, die ohne Unterschiede im Wert zur Persönlichkeit des betreffenden Menschen gehören. Für den konfliktreichen Prozess der Suche nach sexueller Orientierung und sexueller Entfaltung brauchen Jugendliche ein Klima, das die Vielfalt sexueller Möglichkeiten achtet. Die Vielfalt sexueller Möglichkeiten. Wenn du auf Facebook bist oder dich dort eintragen willst, kannst du übrigens, keinen Scherz, zwischen 60 Geschlechtern wählen. Und ich habe mir die durchgelesen und denke, geht's noch? Also ist schon merkwürdig, was uns da so umgibt, die Vielfalt sexueller Möglichkeiten. Und nun, wir sind ja in einem Gottesdienst und nicht in irgendeinem, ich weiß, was ich für einen Vortrag. Was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Und wir, die wir mit dieser Situation konfrontiert sind, egal ob ich hier den Bebauungsplan lese oder ob ich einen neuen Reisepass beantrage oder Eltern, die ihre Kinder in unserem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, auf irgendeine Schule schicken und lesen, was die Grundsätze im Sexualunterricht für ihre Kinder sein sollen, müssen sich ja fragen, was ist daran eigentlich gut und was ist da schlecht und wo müssen wir protestieren und wo können wir vielleicht zustimmen. Alles Fragen, die man sich stellen muss. Da wird nun mancher Kritiker der Heiligen Schrift biblische Zusammenhänge sagen, ja, da wird sich sein Teil denken und sagen, von diesem alten Buch kann ich doch wahrlich zu diesem Thema nicht so furchtbar viel erwarten. Ist das so? Natürlich findet man aber einige sehr zentrale Texte, die zu diesem Thema etwas sagen. Der bekannteste, der oft zitierteste, steht im 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Wörtlich steht da eigentlich, männlich und weiblich schuf er sie. Die Auslegung zu diesem Bibelvers füllt Bücherregale. Ganz besonders hat man sich darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schafft. Gottes Ebenbildlichkeit ist dann die Begrifflichkeit, die da benutzt wird. Was bedeutet dieses Wort? Und Menschen haben unendlich viel darüber diskutiert, dem kann ich hier nicht allem nachgehen. Aber irgendwo ist man so auf der Linie eingeschwenkt, dass man gesagt hat, der Mensch ist offensichtlich anders als andere Lebewesen dazu ja, prädestiniert und kann sozusagen in eine Beziehung zu Gott eintreten. Er kann Dialog mit Gott aufnehmen. Gottes Ebenbildlichkeit signalisiert, wir sind auf Beziehung zu ihm hin angelegt. Und da kann man sich fragen, was es bedeutet, dass nicht nur sagt, er schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern nochmal ausdrücklich gesagt wird, er schuf sie als Mann und Frau. Und selbst nach dem Einbruch von Sünde und schlimmen Dingen auf dieser Erde und nach der Sintflut wird die Gottesebenbildlichkeit des Menschen nicht zurückgenommen. So nach dem Motto, ihr habt es verkackt, ihr könnt nicht mehr, ihr dürft nicht mehr oder wie auch immer, sondern im Genesis 9, Vers 6 wird die Gottesebenbildlichkeit des Menschen erneut bestätigt, als alles schon mal schiefgelaufen ist und Gott ein großes Gericht über diese Erde geschickt hatte. So, Geschlecht, das nämlich aus diesem Vers heraus, ist also nicht einfach ein soziales Konstrukt, wie man Gender als das soziale Konstrukt, Geschlecht von Menschen bezeichnet, sondern Gott stellt die Existenz eines Mannes und einer Frau als wesentlich für seinen Schöpfungsplan dar. Die Unterteilung in männlich und weiblich bezeichnet also sozusagen die grundlegende Realität, die zwischen eben, ja, die in der Schöpfung Gottes besteht und die einfach da ist und die auch das Ebenbild Gottes offensichtlich in irgendeiner Form widerspiegelt, so schwer vielleicht dieser Vers im Letzten auch verständlich ist. Gehen wir aber noch ein bisschen weiter, springen ins Neue Testament. Man könnte manches aus dem Alten Testament zitieren, ins Neue Testament. Da gibt es ein Kapitel, das ist Matthäus 19, und da geht es um Ehescheidung und um Ehelosigkeit. Und Jesus zitiert ebenfalls aus der Schöpfungsgeschichte, diesem Fall allerdings aus 1. Mose 2, und sagt, der am Anfang die Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau. Das ist sozusagen das Grundlegende, was besteht, zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und dann sagt er einige kritische Worte zum Scheidebrief, den Leute damals ausstellen konnten, wenn irgendwas nicht passte. Die Männer hatten sozusagen das Recht, über die Frauen da mehr oder minder zu herrschen. Und dann sagt er am Ende, nachdem er also zur Ehe was gesagt hat und nachdem er zum Scheidebrief und zur Scheidung etwas gesagt hat, spricht er einen Vers, über den so gut wie nie gepredigt wird, weil er ein bisschen merkwürdig ist. Und zwar sagt er in Matthäus 19, 12, manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreiches willen nicht zu heiraten. Wer das begreifen kann, der handle danach. Also über diesen Text ist schon viel nachgedacht worden und man sagt sich, was soll diese merkwürdige Formulierung? Aber Matthäus 19, 12 spricht über drei verschiedene Typen von Eunuchen und Eunuchen sind kastrierte Männer. Das sind erstens diejenigen, die bereits so geboren sind, sagt Jesus. Und das sind Intersexuelle. Also das, was das dritte Geschlecht bei uns ist. Hat man vielleicht noch nicht drauf gekommen, dass die Bibel etwas zu diesem Thema sagt. Aber hier sind Menschen, die sind von Geburt an, die sind unfähig zur Ehe geboren, sagt Jesus. Zweitens sind da Menschen, die dazu gemacht wurden, die also kastriert wurden. Heftige Sache, schlimme Sache. Das hat es im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben. Und drittens sind da solche, die für das Reich Gottes, wenn man so will, zölibatär leben. Die sich also selbst dafür entschieden haben, ihre Geschlechtlichkeit nicht auszuleben und eben zölibatär leben. Und den ganzen Zusammenhang dieses Textes bildet eine Diskussion über die Ehe, in der Jesus einen Fragesteller daran erinnert, dass wir als Mann und Frau als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und ich würde sagen, der Abschnitt ist ein Beispiel dafür, dass Jesus auf der einen Seite das göttliche Ordnungsmuster, ihr seid geschaffen als Mann und Frau und seid des in dieser Doppelgeschlechtlichkeit Gottes ebenbildlich, bestätigt und zugleich in unserem Denken Raum für Menschen und Situationen schafft, die nicht eindeutig in dieses Muster hineinpassen. Also wer mit Erbarmen und Barmherzigkeit an Menschen denkt, die in dieses Muster nicht hineinpassen, findet man in Matthäus 12 eigentlich eine biblische Grundlage dafür. Es gibt ganz viel ideologisierte Bereiche dieses Gender Mainstreaming, aber ich erwähnte eingangs, dass es bei einem differenzierten Blick eben auch die Perspektive gibt, dass Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gefördert werden soll. Und Christen sollten, wo die Gender-Thematik in diesem Sinne verstanden wird, nicht blind und undifferenziert nur einen Gender-Wahn bekämpfen, denn es ist ja noch nicht so lange her, da waren Frauen nicht vollwertiger Teil einer Gesellschaft. Vor wenigen Jahren haben wir gefeiert das 100-jährige Wahlrecht von Frauen. Also so lange ist das alles noch nicht her, dass Frauen auch in unserer Gesellschaft ganz schön hinten dran waren. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist in Deutschland immer noch nicht komplett umgesetzt. Und wenn man auf die weltweite Perspektive schaut, nämlich da muss für den Schutz von Frauen gekämpft werden, weil ihnen weltweit oft der Zugang zu Bildung verwehrt wird und. Es gibt so viele Situationen auf diesem Globus, wo man sagt, eine Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist einfach nicht da. In China werden und wurden Mädchen abgetrieben, weil männliche Nachkommen als wertvoller galten. Da ist ja eine Kultur dahinter, die das möglich macht, die so ein verqueres und perverses Denken möglich macht. Also einfach zu sagen, wo ist das Problem, glaube ich, das ist nicht zutreffend. Also mit Gender Mainstreaming verbinden viele praktische Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit, und das ist sozusagen das positive Anliegen, was darin durchaus enthalten ist. Aber es gibt natürlich auch eine problematische Seite, über die habe ich auch schon etwas gesagt. Nur noch ein weiterer Bibeltext. In Galater 3 gibt es einen bemerkenswerten Text. Ich lese von Galater 3, Vers 26 bis 28. So seid ihr als Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Also eigentlich geht es in diesem Text, da gebe ich jedem recht, der mir das sagen würde, nicht um Genderfragen. Und trotzdem ist es ein interessanter Text für diese Thematik um die Ecke gedacht. Weil der Glaube an Jesus verändert alles, sagt Paulus. Ihr seid durch den Glauben an Jesus Christus alle Kinder Gottes. Und das hat vielfältige Dimensionen bis hin in die Gesellschaft hinein. Ihr seid alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. So weit, so gut. Und jetzt kommt Paulus auf die großen gesellschaftlichen Gruppen der damaligen antiken Gesellschaft zu sprechen, wo es Riesenunterschiede gab, wo es Riesengräben gab zwischen diesen Gruppen. Und er kommt erstmal auf Juden und Nichtjuden zu sprechen. Da könnte man viel drüber reden im Neuen Testament. Die Gemeinden bildeten sich aus Menschen, die Juden waren und an Jesus als den Messias glaubten, und als Menschen, die aus den Heiden, das waren alle Nichtjuden, kamen und an Jesus als den Messias glaubten. Und diese beiden Bevölkerungsgruppen trennten Welten. Da waren andere Religionen, da war eine andere Kultur, da waren andere Wertmaßstäbe. Die hatten nichts miteinander zu tun. Ein Jude durfte nicht mal seinen Fuß über die Schwelle eines heidnischen Hauses setzen. Das kann man schön in Apostelgeschichte 10 nachlesen, wo Petrus in das Haus des römischen Soldaten und Hauptmanns Cornelius gerufen wird. Und er sagt, das darf ich doch gar nicht. Ich darf mich diesen Menschen gar nicht nähern. Und Paulus kommt und sagt, Freunde, wenn ihr zu Jesus gehört, dann gibt es diesen Graben nicht mehr. Juden und Nichtjuden, das ist sozusagen eine Einheit geworden. Ihr gehört zueinander, weil ihr zu Jesus gehört. Vergesst mal all eure kulturellen und religiösen und sonstigen Unterschiede. Ihr gehört zueinander. Das nächste, Sklaven oder Freie. So, in unserer Gesellschaft können wir uns das kaum noch vorstellen, was das bedeutet, Sklave zu sein, oder obwohl es eben viel Sklaverei auch in der Zwangsprostitution auch heute noch in unserem Land gibt. Das kriegen wir vielleicht nur nicht mit. Aber Sklaven oder Freie damals, ein Riesenunterschied. Wer frei war, der konnte leben und machen, was er wollte, und konnte für ein paar Taler oder was auch immer, wie die Währung hieß, sich Sklaven besorgen. Und Paulus sagt, der Riesenunterschied in der Gesellschaft zwischen Sklaven und Freien, der ist an einer Stelle aufgehoben, nämlich in der Gemeinde Jesu. Da sitzen ihr beide, ihr Sklaven und ihr Freien, mit einmal nebeneinander. Ihr seid eins in Christus. Es gibt keinen Wertigkeitsunterschied mehr zwischen euch. Die Sklaven sind nicht die Ausgestoßenen und die Freien können machen, was sie wollen, sondern ihr gehört zur Familie Gottes. Ihr seid eins. Das ist Revolution, was Paulus hier sagt. Das ist nicht mal so eben. Wir lesen da hinüber und weg, als dass das Selbstverständlichste von der Welt wäre. Das ist Revolution. Und dann kommt er interessanterweise auf Männer und Frauen zu sprechen. Und eben, nun gibt es nicht mehr Männer oder Frauen, sagt er. Natürlich gibt es Männer und Frauen weiter in der Gemeinde. Aber er spricht damit eben auch von diesem Riesenunterschied, der in der Gesellschaft existierte, zwischen Männern, die alle Rechte dieser Welt hatten, und Frauen, die geknechtet wurden, die wie Leibeigene gehalten wurden, Gebärmaschinen vielleicht waren, aber mehr auch nicht. Paulus sagt, wenn ihr zu Christus gehört, dann seid ihr alle gleich, ihr seid eins in Christus. Also ein unglaublich provozierender Text, würde ich sagen, in der damaligen Zeit. Und Paulus begründet es irgendwie nicht mit irgendwelchen Gender-Theorien, sondern er sagt, weil ihr zu Jesus gehört, seid ihr sozusagen vor Gott alle gleich. Ich will mit euch noch so einen kleinen Durchritt durchs Neue Testament an dieser Stelle mal machen, um deutlich zu machen, wenn es in der ganzen Genderfrage um die Frage von Gleichwertigkeit von Mann und Frau geht, die auf dieser Erde durchaus nicht überall gegeben ist, bis hin in unsere Breitengrade, dann glaube ich, ist das Neue Testament ein Buch, was vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, wo Männer und Frauen getrennt waren und wo Frauen entrechtet waren in vieler Hinsicht, wo das Neue Testament ganz viele Türen aufstößt. Nehmen wir ein Kapitel, was man selten liest, das lese ich jetzt auch gar nicht vor, weil da ganz viele Namen drin sind, Römer 16, das Schlusskapitel des Römerbriefs. Da entfaltet Paulus, wem er alles zu Dank verpflichtet ist und wen er alles grüßen lässt und was nicht alles. Und da stehen immerhin 26 Personen, die er grüßen lässt. Und manchmal verbindet er mit diesem Namen auch einen kurzen Spot, so, die haben für mal mit mir zusammen für das Evangelium ihren Nacken hingehalten oder irgendwie sowas. Von diesen 26 Personen sind 17 Männer und immerhin 9, was für die damalige Gesellschaft erstaunlich viel war, 9 Frauen. Frauen waren in der antiken Gesellschaft zurückgesetzt, zum Teil massiv unterdrückt. Und es wäre fatal zu behaupten, dass die Bibel davon überhaupt nichts kennt. Also zum Beispiel die Polygamie im Alten Testament, die Gott so nie gewollt hat, weil er gesagt hat, ein Mann und eine Frau sollen in Treue zusammen sein. Aber es gibt im Alten Testament Polygamie, auch von Menschen Gottes. Aber wer behauptet, die Bibel sei an dieser Stelle jetzt ein hinterwäldlerisches Buch und es gäbe in Bezug auf Themen, auf unser Thema keine Anhaltspunkte, nämlich nach Geschlechtergerechtigkeit zu fragen, der täuscht sich. Römer 16 ist so ein Kapitel, wo man sagt, Paulus hatte in seinem unmittelbaren Umfeld Menschen, Männer und Frauen, die mit ihm in Sachen des Evangeliums unterwegs waren. Einfach mal so ein paar Spots aus der Bibel, ohne dass wir die Texte jetzt lesen, ist vielleicht ein mini kleiner Überforderung für den einen oder anderen, weiß ich nicht, aber ich sage es einfach trotzdem mal. Das Neue Testament beginnt, Matthäus 1, mit einem Kapitel, was vermutlich keiner von euch schon mal so richtig von Anfang bis Ende gelesen hat, oder wenn sehr mühevoll. Es ist nämlich das, was man ein Geschlechtsregister nennt. Also ganz viele Namen. Der war der Sohn dessen und der war der Sohn dessen und der hatte Söhne, das waren die Söhne dessen und so weiter. Und so ist die ganze Zeit. Und es war üblich in der jüdischen und in der alten Tradition, dass dann nur die Männer erwähnt werden. Matthäus 1, man höre und staune, 4 Frauen werden erwähnt. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. 4 Frauen im Geschlechtsregister. Bisschen ungewöhnlich. In Lukas 8 wird der Jüngerkreis von Jesus beschrieben. Und da heißt es, bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Er predigte und verkündete die frohe Botschaft von Reich Gottes. Auf dieser Reise begleiteten ihn seine 12 Jünger, ja klar, ne, seine 12 Jünger kennt man, und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte Maria aus Magdala und Johanna, die Frau des Chusa, eines Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere. Also Jesus hatte offensichtlich entgegen der damaligen Praxis nicht nur Männer in seiner Gefolgschaft, sondern auch eine ganze Reihe Frauen. Wir wissen immer von den 12 Jüngern, aber die anderen waren irgendwie auch da. Da kann man weitergehen und sagen, seine spezielle Beziehung zu Maria und Martha und so weiter, die Geschichte mit der Scheidungspraxis. Jesus benutzt eine ganze Reihe von Beispielen, wo Frauen eine wichtige Rolle spielten. Die Witwe, die alles gab, was sie hatte an der Tür des Tempels. Oder die Frau, die Jesus verschwenderisch salbte und Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Oder auch die große Sünderin, die stadtbekannt war, aber die reinkam und Jesus salbt und sozusagen eine unglaubliche Investition bringt und Jesus ihr Vergebung zuspricht. Das Gleichnis von der verlorenen Münze, wo eine Frau ihr Haus auf den Kopf stellt, damit sie diese verlorene Münze wiederfindet und so weiter und so fort. Er nutzt eine ganze Reihe von Begebenheiten und Geschichten, wo Frauen als geistliches Beispiel und geistliches Vorbild hingestellt werden. Und dann ist die Rolle der Frauen ganz besonders in den Leidens- und Auferstehungsberichten von Jesus. Während alle Jünger Jesus verlassen haben, begleiten ihn eine ganze Reihe von Frauen. Das kann man im Neuen Testament in den Evangelien nachlesen. Sie waren auch die ersten Zeugen der Auferstehung. Die Jünger waren sonst wo, aber die Frauen waren da. Und ebenso treten Frauen in der Lehre Jesu auf. Also die Königin von Saba, Matthäus 12, wird Zeugin beim jüngsten Gericht, sagt Jesus. Oder die Frau, die den Sauerteig knetet neben dem Sämann. Immer wieder solche Beispiele, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen mag noch zu den bekannteren gehören. Moral von der Geschichte: In den Evangelien, Frauen gehörten zur ständigen Begleitung Jesu, allen voran Maria von Magdala, aber eben auch viele andere. Die Frauen sind es, die als Erste die Botschaft von der Auferstehung erfahren und weitergeben dürfen. Wer also sagt, die Bibel ist ein Buch sozusagen, wo diese Frage nicht vorkommt nach Geschlechtergerechtigkeit, diese Vokabel werdet ihr nicht finden, aber an vielen Stellen ein Fuß in der Tür, wo in einer Gesellschaft, wo da sehr viel Ungerechtigkeit existierte, Jesus eine ganz andere Praxis hatte. Und wenn wir in die Briefe des Neuen Testaments schauen und in die Apostelgeschichte reinschauen, die erste Christin in Europa auf den Missionsreisen des Paulus war eine Frau, Lydia aus Philippi, die vier Töchter des Philippus, die prophetische Gaben bekommen hatten und so weiter und so fort. Ich habe schon den Römer 16, dieses Kapitel zitiert, wo Paulus eine ganze Reihe von Frauen als Mitarbeiterin aufzählt. Und schließlich Philippa 4,2, Euodia und Syntyche, die sollen sich wieder vertragen. Die beiden hatten Streit miteinander. Aber Paulus sagt, sie haben mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft, diese beiden Frauen, auch wenn sie gerade im Moment durch ihren Streit, den sie hatten, nicht so positiv aufgefallen waren. Sie haben mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Was ich damit sagen will, wer also sagt, die Heilige Schrift sozusagen ist eine männerorientierte und die Männer in den Fokus nehmende Schrift, der, glaube ich, ist nicht ganz im Recht. Es gibt für die damalige antike Zeit eine Menge Öffnung für den Dienst von Frauen und für eine Gerechtigkeit eben an dieser Stelle auch zwischen Männern und Frauen. Und dieser Text, den ihr lesen könnt aus Galater 3, begründet das theologisch. Da wird nicht nur eine Kultur geschaffen, sondern da wird theologisch begründet und sagt, in Jesus seid ihr alle gleich. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen euch. Also das Gender-Problem an dieser Stelle ist auch gelöst durch den Glauben an Jesus. Ich komme zum Abschluss. Wo die ganze Genderfrage sich im Bereich von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Geschlechter bewegt, da sollten Christen sorgfältig hören und differenzieren. Und hier gibt es aus meiner Sicht ganz viel Unterstützenswertes, gerade auch angesichts dieser biblischen Texte. Aber wir wissen, dass das leider an vielen Stellen auch nicht der Fall ist. Gender Mainstreaming erweist sich an vielen Stellen als ein Containerbegriff, wie man heute so sagt, den jeder füllen kann, wie er will. Und da gibt es Leute, die, und solche Schriften kann man finden, die das biologische Geschlecht mehr oder minder für irrelevant erklären. Die sagen, die Frage des Geschlechts sei nur eine soziale Konstruktion und die dann eine Sexualpädagogik der Vielfalt, wo man sozusagen sich alles aussuchen kann, was man denn sehr sein möchte und so weiter. Und dann die schier unbegrenzte Vielfalt von Geschlechtern, wo Gender eben kein biologischer, sondern eine soziale Kategorie ist. Das ist alles hochproblematisch und ideologisiert dieses Thema, was in seinem Grundansatz durchaus richtige Ansätze hat. Und Schüler, liebe Eltern, werden damit konfrontiert, dass es heterosexuell, homosexuell, bisexuell oder transsexuell empfindende Menschen gibt. Die Kategorie werden dabei wie eine eigene Geschlechter vorgestellt. Die Kinder werden dazu ermutigt, sich einer dieser Kategorien zuzuordnen, deren Normalität gar nicht mehr in Frage zu stellen sei. Ein Hinterfragen dieser Themen wird dann mit Homophobie und Transphobie und wie immer dann die Dinge alle heißen, betitelt. Und man spricht von einer Zwangsheteronormativität, also auf Deutsch gesagt, wer sagt, Mann und Frau sind miteinander verheiratet und das ist die Normalität, der ist zwangsheteronormativ. Das sind alles Begriffe, die man in der Literatur finden kann. Also wenn wir über die Gender-Geschichte reden, müssen wir sehr sorgfältig gucken und sehen. Und da würde ich auch den Eltern, die ihre Kinder auf eine nordrhein-westfälische Schule schicken, nochmal sehr ermutigen, hier nochmal nachzufragen und auch im Sexualkundeunterricht vielleicht sich nochmal kundig zu machen, wie die Lehrer das eigentlich sehen, die eure Kinder unterrichten. Wie gesagt, es geht nicht darum, alles schlecht zu machen, aber sorgfältig hinzuschauen, was da alles ist. Und die Frage ist, müssen wir gegensteuern? Wir müssen auf jeden Fall wachsam sein und deutlich machen, dass Gott von Anfang an als sein Ebenbild Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und dass er sie als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass es gerecht zwischen Mann und Frau zugeht, dass wir einander gleichwertig begegnen, dass Männer und Frauen im geistlichen Dienst miteinander unterwegs sind und. All das lässt sich sehr gut biblisch begründen. Vieles von dem, was in der Genderfrage ausufert, ist Ideologie und da sollten wir sehr vorsichtig damit umgehen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast als Schöpfer gute Gedanken und Absichten gehabt. Und wir sind als Männer und Frauen geschaffen und zueinander hingeschaffen. Und in dieser Kommunikation, sowohl verbal bis ins Körperliche und Sexuelle hinein, hast du es gut gemacht. Und wir sind Gottes ebenbildlich dadurch, weil wir miteinander und mit dir kommunizieren können und weil wir Beziehung suchen können zu dir. Ich möchte dich bitten, dass du uns wachsam sein lässt, auch auf die Entwicklung in Bezug auf die Entwicklung unserer Zeit. Wir sehen, wie dieses Thema riesig ist und zum Teil berechtigte Anliegen da sind, zum Teil ideologische Ausuferung da ist. Wir bitten dich, dass wir Menschen sind, die mit einem wachen Blick wahrnehmen, was in ihrer Zeit läuft, berechtigte Anliegen unterstützen und gefährliche Entwicklungen wahrnehmen und auch dagegen vorgehen, wo immer es für uns möglich ist. Ich bitte dich besonders für die Familien unter uns, wo Kinder in die Schule gehen und wo sie mit ganz neuen Inhalten vielleicht konfrontiert werden, bitten, dass Eltern hier wachsam sind und mit einer guten Art und Weise auch ihre Kinder begleiten können und ihnen deine Maßstäbe vermitteln können. Dies alles bitten wir in deinem Namen. Amen.